50 Jahren stattgefunden hat. Und zwar am 21. Juli 1969, ich habe ja 2019 geschrieben, also 1969. Hat jemand eine Idee, was das war? Die Mondlandung, ja, die war ein Tag vorher, genau, aber ist schon, ihr seid auf dem richtigen Weg. Am 21.07.1969 um 3 Uhr irgendwas setzte der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond. Und was sagte er, der Neil Armstrong? Genau, ein kleiner Schritt für mich, aber ein Riesenschritt oder Riesensprung für die Menschheit. Es war ja eine ganz besondere Himmelfahrt damals bei der Apollo 11 Mission mit dem Ziel, dann endlich auf dem Mond zu landen. Aber heute, es ist schon angeklungen, wollen wir um eine andere Himmelfahrt, auf eine andere Himmelfahrt schauen, nämlich die Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus. Und wir wollen einmal sehen, was geschah denn bei dieser Himmelfahrt und welche Bedeutung hat diese Himmelfahrt. Und dann am Ende werden wir hoffentlich überlegen und die Antwort darauf geben können, ob das auch nur ein kleiner Schritt für einen Menschen war und ob das vielleicht sogar ein Riesensprung für die Menschheit gewesen ist. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal eine Predigt über Himmelfahrt gehört habt. Also ich kann mich zumindest an keine erinnern, an die ich mal gehört habe. Aber ist denn die Himmelfahrt Jesu nur so ein Randthema? Nee, ich finde, die Himmelfahrt Jesu ist ein ganz wichtiges Thema. Aus gutem Grund hören wir immer wieder Predigten über den Tod Jesu, über das Sterben Jesu. Ich glaube, das ist das, was wir am häufigsten hören. Über die Auferstehung, einmal im Jahr, unbedingt. Über die Geburt, auch unbedingt einmal im Jahr. Aber Himmelfahrt geht meistens ein bisschen unter bei uns. Wahrscheinlich auch deshalb, weil wir an dem Tag unseren Männertag haben. Da kümmern wir uns um Männerthemen und danach geht's grillen. Aber das Thema Himmelfahrt wird eigentlich nicht so thematisiert bei uns. Und das ist der Grund, heute haben wir ja den 5. Sonntag im Monat, wo wir spezielle Themen haben und wir haben gesagt, naja, lasst uns doch mal an diesem Tag über das Thema Himmelfahrt nachdenken. Ich möchte vorausschicken, die Himmelfahrt Jesu ist eines der wichtigsten Ereignisse der Heilsgeschichte. Ohne die Himmelfahrt Jesu wäre das Erlösungswerk Jesu nicht komplett. Grund für uns heute damit etwas auseinanderzusetzen. Ihr merkt schon, es ist heute keine Auslegungspredigt. Normalerweise für diejenigen, die nicht so oft da sind, haben wir einen Bibeltext, den wir fortlaufend auslegen. Im Moment sind wir im Lukas-Evangelium. Heute haben wir eine Themenpredigt, nämlich das Thema die Himmelfahrt Jesu. Ich möchte auf zwei Punkte heute nur eingehen. Erstens die Tatsache der Himmelfahrt und zweitens die Bedeutung der Himmelfahrt. Fangen wir mit der Tatsache der Himmelfahrt an. Also zwei große Gliederungspunkte für die, die mitschreiben. Die Tatsache der Himmelfahrt. Woher wissen wir denn eigentlich, dass die Himmelfahrt Jesu stattgefunden hat? Ja, manchmal frage ich gern, erwarte keine Antwort und rede gleich weiter. Ganz klar, wir wissen es durch die Heilige Schrift. Die Bibel ist Grundlage für uns, für diese Information. Wir glauben an die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Bibel und deshalb ist die Bibel die Grundlage, aus der wir diese Information natürlich auch nehmen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir zwei Dinge fest. Einmal wurde die Himmelfahrt Jesu im Vorfeld angekündigt. Und zum einen wurde die Himmelfahrt Jesu von Jesus selbst angekündigt. Er hat immer wieder davon gesprochen, dass, ja was denn? Lesen wir mal zum Beispiel im Johannes-Evangelium Kapitel 7, Vers 33. Da sagte Jesus, ich bin noch eine kleine Zeit bei euch und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Oder im 14. Kapitel vom Johannesevangelium
Da sagte Jesus:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und nach seiner Auferstehung begegnete Jesus der Maria, und dann sagte Jesus: Maria, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also Jesus hat selbst seine Himmelfahrt angekündigt. Die Himmelfahrt selbst wird dann aber an anderer Stelle von Markus und von Lukas bezeugt und beschrieben. Im Markus-Evangelium Kapitel 16, Vers 19 finden wir dieses wichtige Ereignis in einem einzigen Satz zusammengefasst. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Woher wusste denn Markus, dass dieses geschehen ist? Nun, er hat Augenzeugen befragt. Markus war ja selbst wahrscheinlich nicht dabei bei der Himmelfahrt, aber wir wissen, dass er sehr viel unterwegs war, auch mit Petrus, auch mit Paulus, und da hat er mit Sicherheit Augenzeugen gesehen, die ihm davon berichten konnte. Und genauso war es mit Lukas. Lukas Kapitel 24, 50 und 51, wir wissen ja, Lukas hat sehr genau recherchiert und er hat immer wieder Augenzeugen befragt über die Dinge, die passiert sind. Und dann hat er das der Reihe nach aufgeschrieben. Und so schreibt er: Er führte sie aber hinaus nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Und dann hat er nochmal am Anfang der Apostelgeschichte ja, das Thema auch nochmal, und zwar sehr umfangreich, beschrieben. Ich lese nur aus dem ersten Kapitel, ich lese nur den Vers 9, weil wir sonst zu lange brauchen. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Es waren jetzt drei neutestamentliche Stellen, in denen die Himmelfahrt beschrieben werden. Und daher wissen wir, das ist unsere Grundlage, warum wir glauben, dass Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Die Himmelfahrt selbst widerspricht allen Naturgesetzen. Das kann keiner nachmachen, das kann man nicht experimentell jetzt irgendwie versuchen nachzumachen. Es ist ein Wunder Gottes, es ist ein Eingreifen Gottes, das hier geschehen ist. Ich weiß, ich habe jetzt einiges erzählt und wahrscheinlich konntet ihr manche Dinge gar nicht so schnell aufnehmen, aber ich möchte euch nur noch mal ein paar Fakten über die Himmelfahrt in Erinnerung rufen. Habt ihr gemerkt, dass gesagt wurde, dass Lukas gesagt hat, wo diese Himmelfahrt stattgefunden hat? Lukas hat es gesagt, ne? In Bethanien ist die Himmelfahrt stattgefunden. Dann lesen wir zum Beispiel, das hatte ich jetzt nicht gelesen, weil es zu viel gewesen wäre, dann lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, dass die Himmelfahrt 40 Tage nach der Auferstehung stattgefunden hat. Jesus ist von den Toten auferstanden, dann hat er sich 40 Tage lang seinen Jüngern gezeigt und hat sie weiterhin gelehrt und dann wurde er in den Himmel aufgenommen. Und dann finde ich was ganz Wichtiges, das haben wir gelesen bei Lukas, die Himmelfahrt war ein sichtbares Ereignis. Also es war jetzt nicht so, dass jetzt hier drei Mädchen in der ersten Reihe sitzen und eine ist plötzlich verschwunden. Ne? So wie man es manchmal vielleicht in Filmen sieht. Es war so, dass, nehmen wir euch mal ruhig als Beispiel, die ganzen Jünger waren zusammen und dann wurde der Herr Jesus emporgehoben, das war sichtbar und man konnte das wirklich sehen. Er war nicht plötzlich verschwunden, sondern das war wirklich zu sehen und sie konnten ihm nachgucken. Ich finde, das ist spannend. Sowas kann man nicht einfach erleben. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Und dann, so wird hier gesagt, standen zwei Männer in weißen Gewändern da. Wir identifizieren diese als Engel, die sagten, Jesus, der so in den Himmel aufgefahren ist, der wird auch so wiederkommen. Also das sind so ein paar Fakten, die mit der Himmelfahrt zusammenhängen. Die Tatsache der Himmelfahrt bezeugt in der Schrift. Lasst uns als zweites über die Bedeutung der Himmelfahrt etwas nachdenken. Die Frage ist ja, was bedeutet denn das eigentlich, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist? Und wenn ich sowas lese, dann habe ich erstmal noch ganz viele andere Fragen. Zum Beispiel, ist Jesus immer noch dort in den Himmel? Oder war er nur mal dort und ist dann woanders hingegangen? Oder was macht Jesus denn eigentlich dort, wenn er im Himmel ist? Und welche Bedeutung hat das? Nun, wir hatten am Anfang, hatte ich euch ja von der Apollo-Mission erzählt. Das ist also was ganz anderes wie die Himmelfahrt. Also, und auch Jesus ist nicht wie in einem Flugzeug oder wie ein Vogel jetzt irgendwo in den Himmel geflogen und ist da jetzt auf einer Wolke, sondern wir haben es schon mehrfach gehört, er ist zu Gott, seinem Vater, aufgefahren. Also das Erste, was wir dadurch wissen, er ist nicht irgendwo in dem Himmel auf einer Wolke oder irgendwas, sondern Jesus ist zu seinem Vater in den Himmel gegangen. Und an anderer Stelle heißt es, er ist in den Himmel aufgegangen. Der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt. Also wir dürfen uns das nicht vorstellen wie das Firmament, wo die Sterne sind, sondern der Himmel in diesem Sprachgebrauch bedeutet der Wohnort Gottes. Und da ist Jesus jetzt. Jetzt wollen wir noch einige Dinge anschauen, die uns darüber gesagt werden, damit wir besser verstehen, was die Himmelfahrt Jesu eigentlich bedeutet oder beinhaltet. Das Erste, die Heilige Schrift bezeugt uns, dass Jesus in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde. Jesus ist in der himmlischen Herrlichkeit. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, schreibt Paulus, und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er, Jesus, ist geoffenbart im Fleisch, er wurde Mensch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Habt ihr eine Vorstellung von dem, was Herrlichkeit ist oder was es beinhaltet? Wie würdet ihr Herrlichkeit beschreiben? Was ist das Herrlichste für euch, was ihr erlebt habt oder gesehen habt? Mike, ich weiß, es sind die Erdbeeren bei dir. Wir waren, meine Frau und ich, wir waren gestern im Mohnblumenfeld. Wir haben da gefrühstückt und vielleicht könnt ihr euch das nicht vorstellen, wenn du in einem Feld sitzt, wo Millionen Blumen um dich herum blühen. Und da muss ich sagen, das war herrlich. Das ist so unvorstellbar schön, man kann das gar nicht richtig beschreiben. Aber das war herrlich. Aber diese Herrlichkeit, und wir könnten an viele andere Dinge jetzt noch denken, das ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit Gottes. Das ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, in die Jesus eingegangen ist. Manchmal bekommen wir so einen kleinen Einblick in diese Herrlichkeit. Nicht, dass wir jetzt diese Herrlichkeit sehen könnten, aber in der Schrift ist uns manchmal diese Herrlichkeit offenbart. Zum Beispiel im Alten Testament beschreibt der Prophet Hesekiel, wie er einmal diese Herrlichkeit Gottes erblicken durfte. Steht im ersten Kapitel von dem Buch Hesekiel, und ich möchte nur ein paar Verse davon vorlesen. Ab Vers 26. Und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir, also wie ein Diamant oder ein Edelstein, einem Thron gleich, und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Und ich sah, und es war wie blinkendes Kupfer, aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften. Und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher. Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Das sind Worte, und wir können uns vielleicht ein bisschen vorstellen, wie herrlich das war. Aber an der Reaktion, was dann passierte, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie herrlich und beeindruckend das war. Hesekiel schreibt, und als ich sie, also diese Herrlichkeit, gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden. Diese Herrlichkeit Gottes hat ihn buchstäblich dazu gebracht, in Ehrfurcht vor Gott niederzufallen. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Wir können uns das nicht vorstellen, aber in diese Herrlichkeit ist Jesus eingegangen. Es gibt momentan oder seit ein paar Jahren gibt es immer wieder mal Bücher, da erzählen Leute, dass sie einen Einblick in den Himmel gehabt haben. Und sie erzählen, wie sie mit Jesus geredet haben und was sie da erlebt haben. Ich halte überhaupt nichts von diesen Büchern, denn was ich glaube, ist, dass sie das nicht wirklich erlebt haben, wenn sie die Herrlichkeit Gottes oder wenn sie Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen hätten, dann hätte es nur eine Reaktion gegeben, nämlich niederzufallen und anzubeten. Und davon ist nie die Rede bei solchen Büchern. Also die Himmelfahrt Jesu bedeutet erstens, dass Jesus in diese Herrlichkeit Gottes eingegangen ist. Aber das ist noch nicht alles. Das Zweite, die Schrift bezeugt, dass sich Jesus zur Rechten Gottes setzte. Markus 16, Vers 19 nochmal. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Und das ist übrigens eine Erfüllung einer alttestamentlichen Verheißung, einer alttestamentlichen Bibelstelle, die wir in Psalm 110, Vers 1 lesen. Da heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Und übrigens, diese Verheißung wurde 1000 Jahre vor der Himmelfahrt ungefähr gegeben. Also auch im Alten Testament wurde dieses Ereignis der Himmelfahrt bereits angekündigt, indem der Messias sich eben zur Rechten Gottes setzen sollte. Wer von euch hat schon mal neben einer berühmten Person gesessen? Peter, neben wem hast du denn schon gesessen? Neben dem Bundespräsidenten. Oh, das ist ja toll. Peter, ich stell mir vor, du bist da irgendwie geladen und du bist nicht als Einziger geladen. Da sind vielleicht 100 Leute geladen zu dem Bundespräsidenten. Und dann setzen sich die Leute und der Peter, der hält sich noch so ein bisschen zurück. Er steht im Hintergrund und dann beginnt der Bundespräsident und klopft an sein Glas, damit alle aufmerksam sind. Und dann sagt er, Peter, komm, setz dich hier zu meiner Rechten, setz dich hier an meinen Ehrenplatz. Oh, und der Peter wäre wahrscheinlich richtig stolz und würde sich da hinsetzen. Ja, ich weiß nicht, ob du stolz wirst, aber das wäre doch ein wunderbares Erlebnis, oder? Und jetzt ist da nicht der Bundespräsident, sondern jemand, der noch viel höher ist, nämlich Gott. Und Gott erlaubt einer Person, auf dem Ehrenplatz neben ihm zu sitzen. Und das ist der Herr Jesus Christus. Bei dir waren vielleicht nur 100 Leute, ich weiß es nicht. Momentan gibt es ungefähr 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel das ist? Das ist noch mehr als so ein Fußballstadion voll. Das ist die ganze Erde voll. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen bisher gelebt haben und noch leben werden. Aber es gibt nur eine einzige Person von allen Menschen, die dieses Recht hat, sich zur Rechten Gottes zu setzen. Und das ist der Herr Jesus Christus. Jesus allein darf diesen Ehrenplatz einnehmen. Und wir werden sehen, es bedeutet noch viel mehr, als einfach nur da zu sitzen. Drittens, die Schrift bezeugt dadurch, dass Jesus größer als jeder andere ist. Im Hebräerbrief lesen wir, Kapitel 1, Vers 3, Jesus, er, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Also Jesus ist höher als die Engel. Das bezeugt die Himmelfahrt. Aber das ist noch nicht alles. Denn im Philipperbrief Kapitel 2 lesen wir ab Vers 9, darum, nachdem er sich erniedrigt hatte und gestorben war und auferstanden war, darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Habt ihr das gehört? Jesus ist die Person mit dem höchsten Namen. Es gibt keinen Namen, der größer ist als der Herr Jesus Christus. Das bezeugt die Himmelfahrt. Damals, kommt nachher. Kein Name ist größer als der Herr Jesus. Wer, würdet ihr sagen, ist heute die höchste Person in dieser Welt, die wichtigste Person? Vielleicht irgendein Politiker, gell? Trump oder Putin oder wer auch immer. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass dieser mächtige Putin eines Tages bekennen muss, dass Jesus der Herr ist? Dass er seine Knie vor ihm beugen muss? Ein Mann, vor dem heute alle Angst haben, der Schrecken verbreitet? Und dieser Mann wird eines Tages ganz klein vor dem Herrn Jesus sein und wird bekennen müssen, du bist der Allerhöchste. Und so wird es allen anderen Menschen auch gehen. Ich finde das beeindruckend. Übrigens wird hier gesagt im Philipperbrief, die Voraussetzung für diese Erhöhung war die Selbsterniedrigung Jesu. Da könnte man eine eigene Predigt draus machen. Paulus schreibt, darum, weil er bis zum Tode ans Kreuz gegangen ist, darum wurde er auch erhöht. Das macht deutlich, Jesus ist einzigartig. Er ist etwas ganz Besonderes. Wisst ihr, wie viele Leute bisher ihren Fuß auf den Mond gesetzt haben? Es waren 12. 12. Hätte ich auch nicht gewusst, ich habe es nachgelesen. Es ist schon was Besonderes, den Fuß auf den Mond zu setzen, oder? Aber es ist nicht einzigartig. Aber das, was Jesus hier getan hat, ist einzigartig, denn nur einer durfte sich in die Herrlichkeit zur Rechten Gottes setzen. Nur einer hat diesen Ehrenplatz eingenommen und das ist der Herr Jesus Christus. Und deswegen gebührt auch ihm alleine Ehre und Anbetung, weil er derjenige ist, der von Gott erhöht wurde. Wir haben am Anfang und auch in dem Lied von Offenbarung 5, Vers 11 gelesen. Das Lamm, das geschlachtet ist, der Herr Jesus in seinem Tod, er ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und dann heißt es, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus, nachdem er die Erlösung vollbracht hat, hat den allerhöchsten Ehrenplatz eingenommen. Viertens und letztes bezeugt die Schrift, dass Jesus der Herr und Christus ist. In der Pfingstpredigt hören wir Petrus Folgendes sagen. Er sagt, denn David ist nicht gen Himmel aufgefahren, sondern er selbst sagt, Psalm 110, Vers 1, das hatten wir schon gehört, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Und dann erklärt er, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Die Himmelfahrt bezeugt, dass Jesus der Herr und Christus ist. Christus ist die Übersetzung des hebräischen Messias. Die Himmelfahrt bezeugt also, dass dieser Jesus, der im Alten Testament angekündigte Messias ist, auf den die Juden gewartet haben. Dieser Jesus, der 7 Wochen zuvor von den Juden und Römern angespuckt und gedemütigt, geschlagen und verhöhnt wurde und schließlich auf grausamste Art und Weise durch den Kreuzestod hingerichtet wurde. Wir können uns das nicht vorstellen, wie schlimm so eine Kreuzigung ist. Das übersteigt alles Vorstellbare. Aber allein die Demütigung, die er erfahren hat von den Menschen, die ihn angespuckt haben und die ihn geschlagen haben. Und jetzt sagt Petrus, dieser, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott erhöht und an die allerhöchste Stelle des Universums gesetzt. Dieser, den ihr gekreuzigt habt, den ihr abgelehnt habt, das ist der Messias, das ist der Christus. Das ist euer Retter, euer König und der Heiland der Welt. Und dann sagt Petrus, und dieser ist zugleich der Herr, der Kyrios, der Weltenherrscher. Das wird auch dadurch deutlich, dass er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Dieses Platznehmen zur Rechten Gottes bedeutet, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Weltenherrscher. Jesus ist der Richter. Jesus ist die höchste Person des Universums. Damals hatten die Römer einen Cäsar, einen Kaiser, der herrschte über das ganze damalige römische Reich. Man kann sich das wahrscheinlich nicht vorstellen, also größer von der Spanne, das ging bis Afrika und überall. Und dieser eine Mann, der hatte so viel unumschränkte Macht, dass alle Menschen auch vor ihm Angst hatten. Aber jetzt, sagt Petrus, es gibt einen, der ist noch viel größer als der damalige Tiberius, der damals regierte. Er ist größer als Nero, er ist größer als alle anderen. Jesus ist der Weltenherrscher. Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und das bezeugt die Himmelfahrt Jesu, dass Christus der von Gott eingesetzte Herrscher und König der ganzen Welt ist. Wir haben das in einem Lied, da wird es wunderbar ausgedrückt. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Alles. Und das ist beeindruckend, dass das unser Herr Jesus ist. Jesus ist Gott. Bevor er Mensch wurde, war er in dieser Herrlichkeit. Und dann hat er sich selbst erniedrigt und wurde ganz klein, ganz gering, ganz verachtet. Aber nachdem er die Sühnung unserer Sünden vollbracht hat, durch seinen Tod am Kreuz, hat er sich nun als verherrlichter Gottmensch wieder an diesen Ehrenplatz gesetzt. Er ist der Herr aller Herren und König aller Könige. Die Himmelfahrt Jesu ist also auch die Intronisation Jesu. Er hat sich neben Gott, den Vater, allein zu seiner Rechten gesetzt. Er sitzt im Regiment, er regiert. Er besitzt die höchste Autorität des ganzen Universums. Jesus ist größer als alles andere. Jesus ist größer als jeder andere. Jesus ist der, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gehört. Und das alles macht die Himmelfahrt Jesu deutlich. Vielleicht ist euch aufgefallen, ich habe bis jetzt nur darüber gesprochen, was die Himmelfahrt für den Herrn Jesus selbst bedeutet, was die Himmelfahrt über die Person Jesus selbst deutlich macht. Ich habe gar nicht davon gesprochen, was das für die Menschheit eigentlich bedeutet, für dich und für mich. Ich denke, das müssen wir nachholen. Und dazu ist nächste Woche die Möglichkeit, denn Manuel fragte, kannst du für mich nächste Woche die Predigt übernehmen, weil du wolltest zu einer Hochzeit. Ich wäre auch für dich auf die Hochzeit gegangen, da hättest du predigen können, aber ich glaube, deiner Familie ist es lieber, wenn du kommst. Ne? Also wir wollen nächste Woche eine Fortführung machen und dann überlegen, was hat denn die Himmelfahrt Jesu für eine Bedeutung für uns? Welche Auswirkungen hat es denn für uns als Menschen? Ich denke, heute haben wir schon gemerkt, diese Himmelfahrt, das war nicht nur ein kleiner Schritt für einen Menschen, das war ein Riesenschritt für den Herrn Jesus, dahin zu gehen, wo er hingehört, nämlich in die Herrlichkeit des Vaters. Durch die Himmelfahrt wird die Herrlichkeit, Größe, Macht und Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus deutlich. Aber eine Frage möchte ich noch stellen. Nachdem wir gehört haben, was die Himmelfahrt Jesu beinhaltet, wohin Jesus gegangen ist, was die Himmelfahrt deutlich macht, was meint ihr, ist wohl eine angemessene Reaktion von uns auf diese Tatsache? Genau, Anbetung. So wie wir es gelesen haben, dass die ganze Schöpfung vor diesem erhöhten Herrn niederfällt, ja niederfallen muss, so dürfen wir als seine erlöste Schar in dieses Lob mit einstimmen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Wir wollen das einmal tun, indem wir das Lied singen, 169, warte mal, Jesus Christus herrscht als König. Aber lasst uns zuvor das auch im Gebet ausdrücken. Lasst uns nochmal aufstehen und wenn zwei oder drei ja diese Gelegenheit auch nutzen, um diese Ehre und dieses Lob auch dem Herrn Jesus gegenüber auszusprechen. Und dann wollen wir das Lied singen.